Willkommen, liebe Hörer, zu unserer Sendereihe Katechismus bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Monika Bargit und ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind, wenn wir uns über den Heiligen Geist und sein Wirken mitten unter uns unterhalten. Der Heilige Geist, das ist die dritte Person der Heiligen Dreifaltigkeit, also nicht einfach eine geschaffene Kraft, sondern göttliches Wesen. Der Heilige Geist wird uns in der Bibel zum Beispiel bei der Taufe Jesu oder in den Berichten vom Pfingstfest bezeugt. Aber es heißt auch, dass das Wirken des Geistes nicht etwa auf die Zeit Jesu und seine unmittelbaren Zeitgenossen beschränkt geblieben ist. Angeblich ist der Heilige Geist auch heute noch bei uns, um uns im Glauben zu stärken und zu leiten. Aber wo begegnet mir der Heilige Geist eigentlich, wenn ich ihn weder sehen, noch hören, noch berühren kann? Eine mögliche Antwort ist, dass uns der Heilige Geist in der Feier von Taufe und Firmung begegnet. Aber das ist nicht alles. Der Heilige Geist begleitet uns nicht nur an besonderen Festtagen in unserem Leben als Christ, sondern immer dann, wenn wir im Namen Jesu zusammenkommen, beten, reden und handeln. Der katholische Katechismus lehrt uns, dass der Heilige Geist also immer in der Liturgie der Kirche gegenwärtig ist. In Katechismus Nummer 1091 heißt es, dass die Liturgie so zum gemeinsamen Werk des Heiligen Geistes und der Kirche wird. Was genau sich hinter dieser theologischen Aussage verbirgt, wollen wir in dieser Sendung ein wenig hinterfragen. Dazu sind wir heute mit Pfarrer Eckehard Edel, einem pensionierten Priester aus Alzenau in Unterfranken, verbunden. Pfarrer Edel steht der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche nahe, einer spirituellen Bewegung, die, wie der Name schon sagt, besonders in der Gegenwart des Heiligen Geistes und seiner Gaben leben möchte. Seit einigen Jahren unterstützt Pfarrer Edel mit seinem Dienst auch die Neuevangelisierung bei den Exerzitien von Schwester Margarita Waller-Piller und den Josefsschwestern in St. Trudbert bei Freiburg. Grüß Gott, Pfarrer Edel, und vielen Dank, dass Sie heute Zeit für uns und diese Sendung haben.
Ja, grüß Gott, Frau Bargit. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zusammen auf Sendung sind.
Wir haben eben schon gehört, dass der Katechismus uns besonders auf die Gegenwart des Heiligen Geistes in der Liturgie, also im christlichen Gottesdienst, hinweist. Das erinnert uns an das erste Pfingstfest, von dem die Bibel spricht, und an die treuen Zusammenkünfte der Jünger Jesu im Gebet. Dennoch ist es auf den ersten Blick nicht ganz klar, was am Anfang des Zusammenwirkens von Heiligem Geist und Kirche steht. Ein bisschen scheint mir das die Frage nach der Henne und dem Ei zu sein. Beten wir als Gläubige den Heiligen Geist überhaupt erst herbei, oder ist es der Heilige Geist, der uns zusammenruft, damit wir beten können?
Also es ist schon so, dass alles Heilswirken immer von Gott ausgeht. Er ist immer zuerst am Wirken. Er gibt uns ein Wort und erwartet von uns eine Antwort. Und dieses geschieht immer im Heiligen Geist. Wenn die drei göttlichen Personen der heiligsten Dreifaltigkeit handeln, sind immer alle drei gegenwärtig, aber je nachdem wird das Handeln unmittelbar immer einer der drei göttlichen Personen zugeordnet, so damit wir das besser verstehen können. Gott handelt immer als Einheit. Aber uns begegnet Gott immer im Heiligen Geist. Auf andere Weise können wir ihn gar nicht erreichen, denn Gott ist Geist. Und darum haben wir Menschen auch Geist bekommen von Gott, damit er uns durch den Heiligen Geist berühren kann. Es ist also immer ein geistiger Vorgang.
Auf den Osterkerzen in der Kirche wird oft ein Alpha und ein Omega abgebildet, der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Das heißt also, dass Gott tatsächlich am Anfang und am Ende steht, der Kirche, des Gottesdienstes und unseres Gebets.
Ja, damit ist natürlich ganz besonders gemeint, die allumfassende Heilswirklichkeit und Wirksamkeit Jesu Christi, wenn da von Alpha und Omega auf der Osterkerze die Rede ist. Aber das alles geschieht eben auch bei Jesus durch den Heiligen Geist. Er hat ihn uns ja als Beistand verheißen und zurückgelassen, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist. Wir sind ja jetzt gerade in der Pfingstoktav. Da haben wir das ja unmittelbar gehört. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich sende euch einen anderen Beistand vom Vater her. Und durch den Heiligen Geist ist er selbst in uns gegenwärtig. Sie haben vorhin Taufe und Firmung angesprochen. Das sind ja zwei ganz zentrale Ereignisse unseres Lebens, indem wir mit Gott verbunden werden, eben gerade durch den Heiligen Geist. Bei der Taufe wird uns der Geist geschenkt mit seinen drei ganz wichtigen Gaben: Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir sagen dazu, das sind heiligmachende Gnaden, weil sie uns Jesus Christus, dem Heiligen Gottes, ähnlich machen. Diese sind dann in uns als bleibende Gabe, damit wir eben mit Christus zusammen leben können, damit wir eine Ähnlichkeit mit ihm haben. Aber das reicht noch nicht. Das wird im Sakrament der Firmung notwendigerweise vollendet durch die sieben anderen Gaben, die wir dann noch dazu bekommen, damit wir diese drei ersten Gaben auch richtig ausüben können. Und dazu leitet uns der Heilige Geist an. Und dazu werden wir auch immer wieder animiert, also eingeladen. Und es gibt Impulse, wenn wir in der Liturgie, also in dem von Gott uns geschenkten und aufgetragenen Gottesdienst, Gott begegnen.
Taufe und Firmung gelten ja in der katholischen Kirche als sogenannte Sakramente. Und ein Abschnitt des Katechismus, den wir heute mit betrachten möchten, die Nummer 1091, nennt die Sakramente Meisterwerke Gottes. Was unterscheidet denn einen Gottesdienst, in dem einfach Gläubige in einer Kapelle zum Gebet und zum Lobpreis, zur Musik, zu Gesang zusammenkommen, von Gottesdiensten, in denen die Kirche Sakramente spendet?
Die Sakramente sind einfach eine Verdichtung. Also in jedem Gottesdienst, den die Kirche feiert, auch in einem Wortgottesdienst oder in einer Andacht oder in einem gemeinsamen Rosenkranzgebet, ist immer der Heilige Geist am Wirken. Wenn aber ein Sakrament gespendet wird, dann geht von Gott eine Wirkung aus, die unsere Geistseele in einer ganz bestimmten Weise informiert. Also in eine besondere Form bringt. Information bedeutet ja immer, ich bekomme eine ganz besondere Denkform, Denkweise. Und durch den Heiligen Geist werden wir also informiert, kommen wir in die Denkweise, in die Denkform Jesu Christi hinein. Und das geschieht bei Taufe und Firmung in einer besonderen Weise, nämlich so, dass das bleibende Eindrücke in unserer Seele macht. Man spricht davon einem Siegel, das wir bekommen, ein Sragis, ein Siegel, sodass das Bild Christi in mir ausgeprägt wird in der Taufe und diese gewissermaßen die Gesichtszüge Christi werden tiefer ausgeprägt in mir durch das Sakrament der Firmung. Das sind also schon Dinge, in denen die Wirksamkeit Gottes auf eine andere Weise deutlich wird. Auch zum Beispiel, wenn ich die Heilige Kommunion empfange. Das ist zwar ganz ähnlich, wie wenn ich das Wort Gottes höre, und doch ist es eine geistig und leibliche Berührung mit Gott, die ich durch das Wort so nicht habe. Da habe ich nur eine geistige Berührung. Also man kann das schon differenzieren. Obwohl es für uns wahrscheinlich unbedeutend ist, zu sagen, was ist besser oder wichtiger. Wichtig ist für uns immer das, was Gott uns im Augenblick geben will. Was Wichtigeres gibt es gar nicht. Und das kann einmal sakramental sein, also in dieser ganz dichten Form, oder eben auch, wenn Gott uns durch ein Wort anspricht. Ein kleines Beispiel: Wenn einer, der gar nichts von Christus weiß, der nicht getauft ist, die Verkündigung der Botschaft hört, dann ist für ihn das Wort, das ihn trifft, das seinen Geist erreicht, der entscheidende, wichtigste Augenblick seines Lebens. Ja, also die Wichtigkeit und Bedeutsamkeit hängt nicht nur von dem ab, was Gott tut, sondern auch in welcher Position und Situation wir Menschen sind.
Gnadengaben kann man also nicht nur in einem Sakrament Gottesdienst durch das Sakrament selbst empfangen, sondern auch ohne Sakrament durch die Begegnung mit Gott im Wort, in der Schrift.
Ja, ganz gewiss. Ja, es ist sogar so, dass wir sagen müssen, alle sakramentalen Gnaden, also alle Gnaden, Geschenke, die immer Leben beinhalten und Liebe und Vergebung und Vervollkommnung des Menschen auf dem Weg zur Heiligkeit. Alle diese Gnadengaben, die Gott durch Sakramente wirkt, kann er auch ohne Sakrament bewirken. Sie sind dann keine sakramentalen Gnaden. Dieses Charakteristikum fehlt ihnen dann, aber er kann es auch ohne Sakramente bewirken. Sonst gäbe es zum Beispiel nicht den Ausdruck Begierdetaufe, ja? Wenn einer ein Verlangen hat nach der Taufe, aber nicht getauft werden kann, weil niemand da ist, der ihn tauft, so hat er eben durch das Verlangen der Taufe doch von Gott dieselbe Verheißung des ewigen Lebens für sich.
Das wichtigste Sakrament der katholischen Kirche ist die Eucharistie, die heilige Kommunion. Und es heißt ja, dass wir in der Hostie dann Leib Christi und Blut Christi empfangen. Empfangen wir in Brot und Wein auch den Heiligen Geist oder wirkt der Heilige Geist auf andere Weise in der Kommunion?
Ja, Christus ist nie ohne den Vater und nie ohne den Heiligen Geist. Jesus sagt zum Beispiel zu Philippus, wer mich gesehen hat, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Also Gott ist nicht teilbar, weil Gott, der dreifaltige Gott, dreieinige Gott, ist als Ganzer eben Geist. Und nur wir Menschen müssen so sprechen, dass wir also die Personen verschieden benennen und dann auch bestimmte Beziehungen zwischen den Personen feststellen. Aber die Einheit Gottes ist unzerstörbar, weil sie rein geistig ist. Deswegen ist da, wo Christus ist, ist auch der Vater und beide zusammen sind durch den Geist bei uns.
In Nummer 1092 im Katechismus steht ein etwas schwieriger Satz, der heißt, er, der Heilige Geist, vergegenwärtigt durch seine umgestaltende Kraft das Mysterium Christi und aktualisiert es. Soll das tatsächlich bedeuten, dass Christus immer in Einheit mit dem Geist auftritt und der Heilige Geist auch die Gegenwart Christi in der Heiligen Messe bewirkt?
Ja, das kann man ganz genau so sagen. Das ist so.
Wenn ich nun in den Gottesdienst gehe und ich merke gar nichts davon, dass der Heilige Geist gegenwärtig ist, mache ich dann irgendwas falsch?
Nein. Geist kann ich nicht spüren und nicht merken. Er ist auf der sinnlichen Ebene, also mit unseren fünf Sinnen, menschlichen Sinnen, ist er nicht zu erfahren. Geist ist nur geistig zu erfahren. Geist kann ich nur erkennen. Darum zum Beispiel betet der Apostel Paulus ständig in seinen Briefen, die er schreibt an die verschiedenen Gemeinden in Korinth oder Thessalonicher oder die Philipper oder die Galater, immer betet er um Erkenntnis. Ja, es geht um diese geistige Erkenntnis. Also vielleicht müsste man da nochmal ganz kurz ausholen und sagen, wir Menschen haben eine Geistseele. Und zwar ist sie deswegen eine Geistseele, damit der Heilige Geist uns überhaupt ansprechen kann. Auch ein Tier hat eine Seele, aber sie hat keine Geistseele. Ein Tier hat eine Sinnenseele, nicht? Es hat sinnliche Funktionen und eine Pflanze ist auch beseelt. Sie hat eine Lebeseele, sie lebt, sonst hätte sie gar keine Seele. Also eine Lebeseele, eine Sinnenseele und die Geistseele. Die Geistseele ist die einzige, die in der Lage ist, vom Heiligen Geist berührt zu werden und ihn aufzunehmen. Also das heißt, immer kann ich nur durch den Geist wissen, dass Gott da ist. Allerdings ist Gott auch in der Lage, mich auch körperlich zu berühren. Also ich kann auch etwas spüren, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist die Erkenntnis.
Wenn ich also in der Heiligen Messe abgelenkt bin, schlechte Laune habe, vielleicht traurig bin, weil mich etwas bedrückt, dann heißt das nicht, dass der Heilige Geist in diesem Gottesdienst fehlt.
Ja, das ist genauso. Der fehlt niemals. Der fehlt nie. Sondern er ist immer da. Und das kann ich eben wissen. Das kann ich auch dann wissen, wenn ich also Zahnweh habe oder wenn ich abgelenkt bin und dann wieder mal zwischendurch dann denke. Dann kann ich vielleicht sogar sagen, danke Heiliger Geist, dass du mich wieder mal erinnert hast, dass ich eigentlich im Gottesdienst bin. Also er ist es, der uns immer auf geistige Weise und über unseren menschlichen Geist informiert, berührt und segnet und reinigt und heiligt. Aber das erfasst natürlich den ganzen Menschen dann letzten Endes. Aber der Anknüpfungspunkt ist immer der menschliche Geist, die Geistseele.
Glauben Sie, dass einige Menschen von den Geisterfahrungen im Gottesdienst zu viel erwarten, dass sie zu sehr auf Gefühle achten und nicht so sehr auf die Weisheit, die Stärke, die größeren Gaben, die Gott schenken möchte?
Ja, das denke ich schon. Also ich meine, ich bin jetzt über 50 Jahre Priester und ich habe natürlich schon ziemlich viel erlebt, auf dem Gebiet auch. Und ich warne immer, auch bei Exerzitien, davor, die Gefühle einfach so zu hinzunehmen, wie sie kommen. Jedes Gefühl, das ich habe, muss auf den Prüfstand des Glaubens. Das heißt, entspricht es dem, was ich von Gott durch sein Wort, durch den Heiligen Geist weiß, verstärkt es meine Beziehung zu Gott, dann kann ich das Gefühl zulassen, es ist in Ordnung. Oder das Gefühl verwirrt mich, macht Gott bei mir verdächtig, macht mich traurig, lenkt mich ab, dann kann das Gefühl nicht von Gott sein. Dann ist es von etwas anderem bewirkt. Und deswegen muss man das auch sehr klar unterscheiden. Die Gefühle müssen auf den Prüfstand des Glaubens. Die Verantwortung haben wir.
Die Verantwortung trägt dann auch die Gemeinschaft der Kirche mit, die ja auch lehramtlich Aussagen über den Heiligen Geist veröffentlicht und darauf hinweist, was der Lehre noch entspricht und was nicht.
Ja, ganz genau. Das sind die Kriterien, nach denen wir das dann einschätzen können.
Vielen Dank erst einmal für diese Antworten, Pfarrer Edel. Sie, liebe Hörer, sind mit uns verbunden heute zur Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mit Pfarrer Eckehard Edel aus Alzenau in Unterfranken sprechen wir über das Wirken des Heiligen Geistes und heute insbesondere über das Wirken des Heiligen Geistes in der Liturgie, im Gottesdienst, im Gebet der Christen. Nach einer Musikpause unterhalten wir uns gleich näher über dieses Thema. Katechismus bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute zum Thema, wie begegnet mir der Heilige Geist eigentlich im Gottesdienst? Wir betrachten dazu die Nummern 1091 bis 1007 im katholischen Katechismus. Diese Nummern finden Sie auf den Seiten 311 bis 315 in der neuen deutschen Textausgabe von 2003. Diese Abschnitte über das Wirken des Heiligen Geistes in der Liturgie sind nicht ganz einfach zu verstehen. Deshalb haben wir uns für diese Sendung fachkräftige Unterstützung geholt. Mit uns verbunden ist heute Pfarrer Eckehard Edel, ein Priester, der der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche nahesteht und seit vielen Jahren Exerzitien gibt und im Dienst an der Neuevangelisierung wirkt. Wir freuen uns, dass er heute mit uns verbunden ist und auf unsere Fragen über den Heiligen Geist und sein Wirken im Gottesdienst antwortet. Pfarrer Edel, vor der Musikpause haben wir schon darüber gesprochen, wie man den Heiligen Geist im Gottesdienst wahrnimmt, wie wichtig oder unwichtig Gefühle dabei sind und wie der Heilige Geist sich in den Sakramenten der Kirche offenbart. Nun spricht der Katechismus aber auch davon, dass es das Wirken des Heiligen Geistes nicht erst seit Jesu Zeiten unter den Menschen gibt, sondern dass der Heilige Geist auch schon im Alten Testament bezeugt ist. Was heißt das denn für unsere Art als Christen, einen Gottesdienst zu gestalten?
Ja, wir müssen immer daran denken, dass der Heilige Geist eben der Geist des ewigen Gottes ist und dass er sein Heilswerk von Anfang an immer als dreieiniger, dreifaltiger Gott geplant und ins Werk gesetzt hat, also die sogenannte Heilsökonomie. In dieser Heilsökonomie ist es eben so, dass Gott das Heilswerk so in Szene setzt, dass er damit sein Ziel, nämlich Liebe mitzuteilen, denn Gott ist ja die Liebe, so schreibt uns der Apostel Johannes, Liebe mitzuteilen, dass er dieses verwirklichen kann gegenüber seiner Schöpfung, die er aus Liebe ins Dasein ruft. Bei dem Sündenfall von Adam und Eva, in dem sie freiwillig oder, ja, freiwillig kann man sagen, Gott misstrauen aufgrund der bösen Einflüsterungen, da ist eigentlich das ganze Schöpfungswerk in Frage gestellt. Und Gott hat aber in seiner Liebe schon einen großen Plan entwickelt. Und er setzt ihn dann in Szene auf dem Weg über Noach und Abraham und dann über Mose. Er sammelt sich dann ein Volk und dieses Volk führt er. Und das ist gewissermaßen der Grundriss des gesamten Heilsplans, also dieser Heilsökonomie, wie Gott das machen möchte. Deswegen können wir ohne Kenntnis des Alten Testaments das Neue gar nicht richtig verstehen. Vor allen Dingen dann, wenn wir bedenken, Jesus hat ganz im Alten Testament gelebt. Alles, was er sagt, alles, was er tut, hat seine Entsprechungen in den Prophetien der großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezechiel, Daniel und so weiter. Und findet sich auch in den Psalmen wieder, in den wunderbaren Glaubensliedern, die der David und seine Freunde da dem Volk Israel geschenkt haben. Und Jesus lebt ganz daraus. Und deswegen müssen wir immer uns fragen, was hat Jesus gemeint? Wie hat er das Alte Testament verstanden? Wie hat er in diesem alten Bund gelebt? Und so strukturiert er nachher eben auch durch die Erneuerung dieses alten Bundes in seinem Blut als neuen Bund, strukturiert er auch seine Kirche. Die erste Sammlung der Kirche ist eben das Volk Israel. Und dieses Volk ist, ich möchte einmal sagen, wie in einem großen katechetischen Spiel, das Gott in der Welt veranstaltet, ist das Musterbeispiel, wie Gott alle Menschen sammeln möchte in seine Liebe, in sein Reich, wo er die Herrschaft hat, wo wirklich die Liebe und die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes herrschen. Das ist der Ausgangspunkt.
Dann sind also nicht nur die Geschichten des Neuen Testamentes, die von Jesus persönlich berichten, vom Heiligen Geist durchwirkt, sondern auch die vielen Verheißungen, die uns das Alte Testament mit auf den Weg gibt.
Ja, ganz und gar. Von Anfang an.
Wenn ich also als Christ alte Psalmen aus dem Alten Testament bete und mir vornehme, zum Beispiel als Morgen- oder Abendgebet, dann habe ich dort auch eine gute Chance, dass ich dem Heiligen Geist wahrhaftig begegne.
Unbedingt. Es sind wirklich, wie wir sagen, inspirierte Schriften. Das Wort Spiritus heißt ja Geist, also vom Heiligen Geist eingehauchte, eingegebene Schriften, die je nach der persönlichen Verfassung, kulturellen Augenblick im Leben und so weiter des Verfassers, also des Schreibers, dann natürlich ihren Ausdruck finden. Aber sie sind wirklich so, dass sie die Glaubensinhalte unverfälscht uns überliefern. Und die Psalmen, wir Priester und auch die Diakone, natürlich die Bischöfe erst recht und viele Ordensleute und ganz, ganz viele Laien beten also das sogenannte Stundengebet. Früher sagte man dazu einfach nur das Brevier. Und wo die ganzen Psalmen, die 150 Psalmen, also das Liederbuch Israels, das Jesus genauso wie alle guten Juden auswendig konnte, das er gelernt hat, gewissermaßen auf dem Schoß der Mutter Maria, wo wir das beten. Und das erfüllt uns immer mit großer Freude und bringt uns immer Gott näher, weil es eben wirklich geistgewirkte Schriften sind, die, wenn wir sie in unseren Geist aufnehmen, uns informieren, in die richtige Denkform bringen, nämlich in die göttliche Denkform.
Das klingt alles ganz einfach und lebensnah, aber der Katechismus sagt auch, dass Liturgie und besonders die vielen Querverweise des Alten Testamentes auf das Neue Testament ohne eine Katechese, das heißt ohne Glaubensunterricht, nur schwer zu verstehen sind. Wirkt der Heilige Geist dann auch, wenn ich Kommunionunterricht erhalte und eine Universitätsvorlesung über Theologie besuche?
Also er kann immer und überall und zu jeder Zeit unter allen Umständen wirken. Nur ist die Frage, ob der Mensch seinen Geist für das Wirken des Heiligen Geistes öffnet. Es kann durchaus eine Theologie geben, die geistlos ist, die ohne Geist ist. Ich kenne Theologen, die versierte Kenner des Neuen Testaments sind und völlig geistlos sind. Das heißt, sie glauben nichts. Glaube kommt ja nur durch den Heiligen Geist. Sie glauben einfach nichts. Sie wissen, dass alles, was da geschrieben steht, können die Querverweise nennen, haben ein wahnsinniges Gedächtnis. Alles ist da, aber sie glauben nichts. Das kann natürlich auch beim Kommunionunterricht passieren. Wenn Menschen, also Väter oder Mütter, Kommunionkinder unterrichten, die selber nichts glauben und den Glauben nicht praktizieren, da kommt nichts rüber als irgendwelche Lebensgewohnheiten oder so, das macht man so, irgendwelche Sitten oder Gebräuche, aber die Kinder kommen nicht zum Glauben. Glaube kann nur vermittelt werden durch Zeugnis. Wenn Glaube auch anders vermittelt werden könnte, dann würde es reichen, den Katechismus vorzulesen. Da steht der Glaube ja drin. Aber das reicht nicht. Glaube muss bezeugt werden. Und Zeugnis kann nur geben, wer den Glauben erfährt, das heißt, wer im Glauben lebt und dadurch Erfahrungen mit der Realität dieser Aussagen der Heiligen Schrift und des Glaubens überhaupt macht. Der kann Zeuge sein. Wer keine Glaubenserfahrungen hat, kann auch kein Zeuge sein.
Das heißt, ein Studium der biblischen Geschichte und der Archäologie des Heiligen Landes allein bringt mich Jesus und Gott nicht näher und der Heilige Geist ist kein Geist der Wissenschaften.
Es gibt zwar auch eine Gabe der Wissenschaft. Aber das ist eben Heilige Geistwissenschaft. Das ist Wissenschaft, die eben nicht nur das bisschen menschliche Wissen und die menschlichen Möglichkeiten ausschöpft, sondern das ist Wissenschaft, die Licht bekommt durch die Offenbarung, so wie Gott sich offenbart. Gott ist absolutes Geheimnis. Wir könnten von Gott gar nichts wissen, von seiner Existenz wohl. Aber wie er wirklich ist, könnten wir nicht wissen, wenn er sich nicht geoffenbart hätte. Und auch seine Existenz können wir im Grunde genommen nur wissen, weil er sich in der Schöpfung offenbart. Aber da ist die Offenbarung natürlich noch ziemlich verschlossen. Also da ist sie noch nicht ganz offen. Darum gibt es ja so viele falsche Gottesbilder bei Menschen, die die eigentliche Wortoffenbarung Gottes nicht kennen. Darum gibt es so viele Religionen, weil jeder aus der Schöpfung irgendetwas von Gott weiß oder von etwas Göttlichem, aber eben doch nichts Genaues.
In Katechismus Nummer 1098 steht, dass nicht nur intellektuelle Vorbereitung für den Glauben notwendig ist, sondern die Bereitung des Herzens. Was heißt das und wie kann ich vielleicht im Alltag mein Herz bereiten, um Gott kennenzulernen?
Ja, das ist eine ganz wichtige und entscheidende Frage, die Sie da ansprechen. Da möchte ich einmal hinweisen auf eine Gebrauchsanweisung, die Gott uns in der Heiligen Schrift gibt, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen können. Und zwar steht das im Alten Testament im Buch der Weisheit. Ich will mal einige Verse daraus zitieren. Die habe ich mir extra herausgesucht für dieses Thema. Da heißt es zum Beispiel: Sucht den Herrn mit reinem Herzen, denn er lässt sich finden von denen, die ihn nicht versuchen, und zeigt sich denen, die ihm nicht misstrauen. Verkehrte Gedanken trennen von Gott. Wird seine Macht herausgefordert, dann weist sie die Toren zurück. In eine Seele, die auf Böses sinnt, kehrt die Weisheit nicht ein, noch wohnt sie in einem Leib, der sich der Sünde hingibt. Denn der Heilige Geist, der Lehrmeister, flieht vor der Falschheit. Er entfernt sich von unverständigen Gedanken und wird verscheucht, wenn Unrecht naht. Das ist eine Gebrauchsanweisung, nicht wahr? Die ist doch ganz stark. Wir müssen lauteren Herzens sein, reine Absicht haben. Dann kann der Heilige Geist tatsächlich mich ansprechen. Dann kann ich ihn überhaupt aufnehmen. Dann kann er in mir wirken.
Wie wichtig ist es denn, dass ich mich mit anderen Menschen gemeinsam bereite für den Heiligen Geist? Sicherlich hat die private Meditation in abgeschlossenen Zimmern ihr Gutes, aber immer wieder hört man auch, dass Gemeinschaft eine große Kraft für den Glauben birgt. Wie sehen Sie das?
Ja, also wenn wir die Heilsökonomie Gottes betrachten, so wie er das gemacht hat, muss man sagen, das Heil wird dem Volk verheißen. Wir werden also nicht nur als Einzelne, als singuläre Personen gerettet, sondern nur im Volk, als Glieder des Volkes Gottes werden wir gerettet. Als Glieder des mystischen Leibes Christi. Also da zeigt sich das schon, dass die Gemeinschaft ganz wesentlich ist. Zum Beispiel kann man das auch erkennen daran, dass Jesus seine Jünger, als er sie aussendet, die nicht nur die 12 Apostel, sondern auch die 72, die er dann auch einmal aussendet, dass er sie immer zu zweit aussendet. Und unsere Kirchenväter sagen uns, das hat er deshalb gemacht, weil zwei nötig sind, damit Liebe ausgeübt werden kann, damit Einheit gelebt werden kann. Und das ist immer die Bedingung dafür, dass Gott bezeugt werden kann. Also die Gemeinschaft der Glaubenden ist ganz entscheidend für das Zeugnis und auch für das Wachsen des Einzelnen. Immer wieder, wenn ich das Glück habe und darf Exerzitien halten, merke ich, wie diese ganz verschiedenen Leute, die von überall herkommen und in den Exerzitien nach 2, 3 Tagen eine wirkliche Gemeinschaft des Glaubens sind und wie diese Erfahrung sich, es sind ja Schweigeexerzitien, wie diese Erfahrung, die die Einzelnen machen, sich unwahrscheinlich deutlich und dicht verbreitet in der ganzen Gruppe, die da gemeinsam Exerzitien macht. Also ich denke, das ist ganz wichtig zu sehen, dass die Gemeinschaft der Glaubenden ein wesentlicher Punkt ist für die Erkenntnis des Heiligen Geistes und für das Leben im Heiligen Geist.
Vielen Menschen reicht es dann heute auch nicht mehr aus, einfach nur einmal in der Woche im Sonntagsgottesdienst mit anderen Christen zusammenzukommen, sondern immer mehr Menschen schließen sich auch sogenannten neuen geistlichen Bewegungen und Laiengemeinschaften an. Die charismatische Erneuerung gehört in gewisser Weise auch zu diesen neuen geistlichen Bewegungen und Sie sind dort auch aktiv, kennen auch die Gottesdienste, die dort gefeiert werden. Welche Erfahrung machen Sie denn besonders in charismatischen Gottesdiensten und Gebetstreffen mit dem Heiligen Geist?
Ja, die Erfahrungen sind dann schon eigentlich sehr, sehr dicht und sie sind sehr beglückend und sie bringen eine tiefe Freude mit sich. Und die Menschen, die dort sind, strahlen auch eine ganz bestimmte Hoffnung aus und Frieden. Das hat damit zu tun, dass also in den geistlichen Gemeinschaften, die ja alle auch eine besondere Spiritualität haben, also denke ich mal an die Focolare oder das Kursilio oder Gemeinschaft der Seligpreisung, das ist wieder was ganz Besonderes, oder überhaupt solche Gruppen. Und die gesamte charismatische Erneuerungsbewegung, die haben alle eine ganz bestimmte Form, sich Gott hinzugeben. Das heißt also, sie nehmen ihre Taufe ernst. Die Taufe bedeutet ja eigentlich, ich werde hineingetaucht in den Tod Christi, so schreibt der Apostel Paulus, um mit ihm als aus dem Taufwasser Auferstandener zu leben. Einheit zu leben mit Christus, das bedeutet, dass ich mein ganzes Leben auf Christus ausrichte. Und diese geistlichen Gemeinschaften, die da entstehen und auch die, eben die charismatische Erneuerung, die laden ihre Mitglieder ein, am Anfang, wenn sie dazu kommen wollen, dass sie ihr Leben wirklich Christus total hingeben. So wie Jesus sein Leben für uns hingegeben hat, so sollen wir unser Leben an ihn hingeben. Er hat ja auch gesagt, wer nicht allem absagt, kann mein Jünger nicht sein. Also, und damit wird einfach ernst gemacht. Es sind die Menschen, die also in diesen geistlichen Bewegungen sind oder auch in der charismatischen Erneuerung, sind keine besseren Christen. Sie sind nicht weniger sündig, aber sie sind entschlossener als die anderen. Und das ist der entscheidende Punkt.
Wir sprechen heute ja besonders über das Wirken des Heiligen Geistes in Gottesdienst und Gebet. Wenn man nun einen charismatischen Gottesdienst besucht, wirkt der Heilige Geist dort besonders stark oder wirkt er einfach nur anders?
Ja, also das ist wahrscheinlich sehr schwer zu beurteilen. Er wirkt bemerkbar, sag ich mal, er wirkt bemerkbar. Also es ist etwa so, wie der Apostel Paulus schreibt, wenn ihr euch versammelt und Gott lobt und preist und es kommt ein anderer, ein Heide oder ein Fremder herein, dann wird er sagen, wenn er euch so sieht, wie ihr Gott lobt und preist, wahrhaft, Gott ist unter euch. Ja. Und diese Erfahrung kann man da wirklich machen. Man erfährt die Gegenwart Gottes. Also ich sage nicht so gern, man spürt, weil das zu sehr vom Gefühl her beeinflusst ist. Aber man erfährt, man erkennt. Es ist ein geistiger Vorgang. Ich erkenne in dem, was sich da abspielt, in diesem Raum, in dem diese Menschen sich geistig bewegen und in dem sie versammelt sind, erkenne ich deutlicher das Wirken und die Gegenwart Gottes.
Ist dann also ein Lobpreisgottesdienst, bei dem alle Menschen fröhlich singen, die Hände erheben und vielleicht auch tanzen, ein besserer Einstieg in den Glauben als eine Sonntagsmesse in der Gemeinde, wo vielleicht nur 10 alte Damen anwesend sind?
Das kann man so nicht sagen, weil der Heilige Geist eben auf eine geheimnisvolle Weise wirkt. Er kann bei den 10 alten Damen, die sehr fromm sind und vielleicht vorher Rosenkranz gebetet haben vor der Heiligen Messe, es kann durchaus sein, dass er in ihnen eine tiefere und stärkere Wirkung und Wandlung verursacht, als in denen, die da also tanzen und singen und Halleluja rufen und vielleicht auch in Sprachen beten, also die Glossolalie, wie der Apostel Paulus sie im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel beschreibt. Das kann alles sein, aber das kann auch dann wieder sehr, sehr veräußerlichen. Ja? Man kann also von den schönen Melodien und dem Halleluja-Rufen und der Freude da ist so angesteckt sein, dass das aber trotzdem äußerlich bleibt, dass es nicht in die Tiefe geht. Das sind sehr gefährliche Dinge, die Wertung zu machen zwischen diesen Gottesdiensten. Das traue ich mir nicht zu.
Dann brauchen wir also auch da den Heiligen Geist als Kraft der Unterscheidung, um den richtigen Weg zu gehen.
Immer. Ganz, ganz gewiss. Und diese Gabe der Unterscheidung hat jeder getaufte und gefirmte Christ für sich persönlich bekommen. Ich kann immer unterscheiden, wenn ich überhaupt als ein Gott hingegebener Mensch lebe, kann ich immer unterscheiden, was da auf mich zukommt, ob das von Gott kommt oder nicht. Es gibt allerdings die Gabe der Unterscheidung auch, das will ich dazu sagen, als Charisma. Als Charisma ist es eine Dienstgnade. Das heißt, Gott gibt mir die Gabe, anderen zu helfen, die Unterscheidung zu treffen. Aber das haben wenige Leute. Aber für mich selber habe ich diese Gabe der Unterscheidung.
Der letzte Abschnitt des Katechismus, den wir uns heute vornehmen wollten, war die Nummer 1107. Und dort weist die Kirche uns auch nochmals darauf hin, dass wir nicht das Ziel, das der Heilige Geist uns vorgibt, aus den Augen verlieren dürfen, nämlich das Kommen des Reiches Gottes und die Vollendung des Heilsmysteriums Christi. Vielen Dank, Pfarrer Edel, dass Sie auf die vielen Fragen geantwortet und uns den Heiligen Geist im Gottesdienst heute näher erklärt haben.
Ja, alles bleibt vorläufig.
Sie, liebe Hörer, können natürlich nicht nur die Texte im Katechismus nachlesen, sondern auch die heutige Sendung in Ruhe anhören und gerne auch an interessierte Menschen in Ihrer Familie oder in Ihrem Freundeskreis weiterschenken. Wenn Sie kostenlos CDs bestellen wollen, dann ist die Nummer für Sie 08323 9675 120. Aus Österreich, aus Luxemburg, aus der Schweiz und jedem anderen Land außerhalb Deutschlands ist die Nummer 0049. Dann geht es weiter mit 8323 9675 120. Auch im Internet haben wir unter www.horeb.org einen Mitschnitt der Sendung als Podcast und Download für Sie vorbereitet. Mein Name ist Monika Bargett. Ich freue mich, dass Sie heute in der Sendung mit dabei waren und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Zum Abschluss der Sendung bitten wir Pfarrer Edel noch um seinen Segen, damit der Heilige Geist uns weiter erfüllt und begleitet.
Jesus hat seinen Heiligen Geist gesandt, um uns auf dem Weg, auf seinen Weg der Heiligkeit zu führen. Dazu segne, behüte und geleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.